Ja, herzlich willkommen. Heute ein ganz, ganz besonderer Gast hier bei mir, Daniel Buchner. Er hat mich natürlich sehr, sehr fasziniert, weil erstens ist er ein Kämpfer, zweitens war er ein Ex-Polizist, also nicht nach dem Motto Ex-Polizisten ist besser, sondern ich finde es einfach geil, wenn man als Beamter einfach irgendwann sagt, ey Leute, ich habe so die Faxendicke, ich gehe in die Selbstständigkeit, wow. Ganz, 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 ganz große Achtung. Daniel hat auch ein Kampfsportstudio, ist Käfigkämpfer, ist richtig, richtig mit Vollgas unterwegs. Er ist auch als Speaker bei der zweiten Speaker-Cruise der Welt dabei. Daniel, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die tolle Angrüßung.
Sehr schön. Daniel, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Bist du ready?
Ich bin ready, immer ready.
Bereit für den Kampf, hä?
So ist es.
Gut, Daniel. Du bist Polizist geworden. Wieso?
Ich habe für mich festgestellt, dass ich eine Gabe habe, dass ich besonders stressresistent bin und wollte das für mich nutzen, ja, für die Welt sozusagen. Und ich wollte Menschen helfen, wo es andere nimmer können aufgrund von meiner Fähigkeiten. Und deswegen wollte ich zum Spezialeinsatzkommando, zum SEK, weil ich da eben gemerkt habe, ich habe da einiges auf dem Kasten, was das angeht. Ich bin ruhig, wo andere nervös werden. Mhm. Und das habe ich immer wieder festgestellt im Klettern, im Bergsteigen. Ja. Ich habe Unfälle gehabt, wo wirklich, ja, wo es Leben am seidenen Faden hing und wo ich aber ruhig bleiben konnte. Und da habe ich einfach für mich festgestellt, ich will das zum Beruf machen und deswegen bin ich zur Polizei gegangen.
Okay, also war das schon als Kind der Wunsch, zur Polizei zu gehen?
Ja, mit als Jugendlicher. Echt? Also ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, da war ich beim Bergsteigen und ich habe mich abgeseilt und wir hatten bereits 100 Meter abgeseilt, das war eine ganz glatte Wand, ja, mehrere 100 Meter und wir hatten noch so, ja, 100 Meter zum Abseilen. Und dann haben wir ein Seilende abgezogen und ja, dann ist der Worst Case passiert, dass quasi das Seilende oben sich irgendwie verhakt hat und wir plötzlich nur ein Seilende hatten und nicht mehr weiter konnten. Und dann hatte man eben zwei Möglichkeiten. Entweder wir rufen den Helikopter oder wir lösen die Situation auf. Mhm. Und ich kannte mich, ja, oder ich kenne mich und kenne meine Fähigkeiten und ich kannte das Terrain und ich kannte die Schwierigkeit. Und dann habe ich das für mich abgewogen und habe dann gesagt, dass ich die Situation löse und musste dann eben ohne Sicherung hochklettern. Und habe dann gemerkt, dass ich das einfach drauf habe. Ja. Ich war dann, bin cool geblieben, ich war im Hier und Jetzt, ich habe jeden Griff gecheckt, ich habe nichts dem Zufall überlassen und habe dann das Seil wieder gelöst, wieder alles neu gemacht, wieder abgeseilt und wir sind dann heil unten an der Hütte angekommen. Ja, das war mit 14, als ich 14 Jahre alt war. Mhm. Und gut, dass das meine Eltern erst jetzt erfahren.
Die Frage, ja, ob ich den Podcast hören, oder? Ja, und was hat das mit der Polizei zu tun, wenn man da in der Wand hängt und das Seil zu kurz ist?
Ja, weil ich in solchen Situationen, wo es hart auf hart kommt, so wie zum Beispiel bei Geisellagen, ja, wenn dann wirklich Geiselnehmer unterwegs sind oder bei Terrorlagen. Und deswegen wollte ich zum SEK, weil ich wusste, ich kann Menschen helfen, wo es wirklich nur ganz wenig Leute können, die Nerven aus Draht haben. Ja.
Also das heißt, du wolltest von Anfang an zum SEK, also nicht vorher Polizei, sondern direkt SEK?
Direkt, ja. Das war mein oberstes Ziel. Ich bin zur Polizei gegangen, weil ich zum SEK wollte.
Und was haben deine Eltern gesagt?
Meine Mutter konnte es nachvollziehen. Die hat mich schon so kennengelernt als, ja gut, meine Mutter kennt mich sowieso, aber eben als sehr stressresistent und dass ich kann mich an einen Spaziergang erinnern. Wir haben Hunde gehabt und wir sind immer sehr viel spazieren gegangen, wo sie genau das auch mal zu mir gesagt hat. Also da war ich, ja, vielleicht 15, 16, dass sie gesagt hat, das würde zu mir passen. Ja, wenn ich mit dem Scharfschützengewehr da lieg, ja, und dann eben die Nerven brauche und den coolen Kopf zu haben. Und dann hat sie eben das auch schon gesagt, dass sie das sehr gut für mich vorstellen kann. Ja,
was, also ein Sniper.
Ja. Also nicht nur, aber auch, ja, das war einfach so die Situation, die sie beschrieben hat. Ja,
genau. Okay, und dann war für dich ganz klar, du gehst zur Polizei.
Ja.
Wow, dann hast du dir diesen Traum erfüllt?
Ja, da war ich 17, ja.
Okay, und dann hast du 3 Jahre Ausbildung gemacht?
2,5, genau.
3,5?
2,5.
Dreieinhalb?
Nee, zwei.
Ah, zwei. Ah. Okay, und dann hast du 10 Jahre Dienst geschoben?
Genau.
Streife?
Nee, ich war in einer spezialisierten Einheit, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit heißt die, auf Krawall spezialisiert, also immer da, wo Krawall zu erwarten ist, wie Fußballspiele oder Demonstrationen. Und dort eben auch die Festnahmen zu machen, deswegen auch Festnahmeeinheit. Mhm. Ich war auch im Undercover-Bereich unterwegs, auch viel im Drogenbereich. Wir haben dort auch Festnahmen gemacht, Wohnungsdurchsuchungen gemacht. Oder wenn Leute zur Festnahme ausgeschrieben waren, dann haben wir die geholt. Mhm. Ja, da habe ich viel erlebt und viel gesehen und war dann auch in der Aus- und Fortbildung tätig.
Ja. Okay, das hast du 10 Jahre gemacht.
Ja. Genau.
Und wieso hattest du dann plötzlich die Faxendecke?
Ich hatte eine Situation, wo ich, also ich habe 2-mal eine Herzmuskelentzündung gehabt. Nach der ersten war noch alles gut. Ja, da habe ich ein halbes Jahr Pause machen müssen. Da habe ich wirklich das Kämpfen lieben gelernt, weil ich die Pause machen musste. Danach ging es im Kampfsport gut durch die Decke. Da habe ich dann auch die deutsche Meisterschaft gewonnen im Amateur-MMA. Mhm. Und auch mit dem SEK lief es soweit gut. Ich habe die Einstellungstest bestanden und ich durfte dann quasi die Ausbildungsgruppe starten. Und das war dann, das wäre dann im April 2015 gewesen. Und dann war es so, dass ich plötzlich eine Grippe bekommen habe. Nicht weiter tragisch, aber die wurde dann zu einer Lungenentzündung. Und obwohl ich im Bett lag, sind die Viren dann eben auch wieder aufs Herz gegangen. Und ich hatte wieder eine Herzmuskelentzündung und die war ein bisschen heftiger und vor allem war es dann so, dass mein Arzt zu mir gesagt hat, Daniel, es kann sein, dass ich nie mehr Sport machen darf und dass ich mir einen anderen Job suchen soll, also dass ich dann halt Büro machen muss und so. Und dann auf einmal ist plötzlich meine Welt zusammengebrochen, weil bisher war Prio 1 Sport und SEK und das wurde mir quasi für einen Moment weggenommen. Und dann bin ich wirklich ins Grübeln gekommen, was mache ich denn, wenn plötzlich das alles so weg ist. Ja? Und dann habe ich angefangen, tiefer über mein Leben nachzudenken und über den Sinn. Und habe dann auch angefangen, Bücher zu lesen. Und das erste Buch, was ich damals bekommen habe, war dann Rich Dad, Poor Dad. Ja. Ja, Robert Kiyosaki. Und das hat, muss ich wirklich so sagen, wie ein Game Changer. Wie ein Schalter, der umgelegt wurde, mein Leben verändert. Und für mich war klar, ich habe selber die Verantwortung und ich möchte die Verantwortung haben und ich werde auf jeden Fall selbstständig. Ich wusste damals nur noch nicht mit was, wann, ja, wie. Aber ich wusste damals, Beamtentum ist nicht meins. Ich will keinen Deckel draufgesetzt haben. Und das habe ich 2015 schon entschieden gehabt.
Okay. Hat das jetzt was mit der Herzmuskelentzündung zu tun oder war das unabhängig?
Also die Herzmuskelentzündung hat ja mich dazu gebracht, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Und das Gute war, dass dann die Ärzte, ich habe mich von verschiedenen Ärzten dann untersuchen lassen, die haben dann alle gesagt, nee, alles wieder ausgeheilt, alles doch nicht so tragisch und ich darf wieder weiter Sport machen. Und das wurde sozusagen dann alles doch nicht so schlimm, aber da war der Weg schon geebnet, weil ich diese Welt von Unternehmertum, Investieren und Selbstständigkeit also wirklich erlebt habe, aufgrund von Büchern. Und daraufhin habe ich dann Seminare besucht und die haben das natürlich noch befeuert und bekräftigt.
Ja. Wow, also da sieht man manchmal, für was eine Krankheit gut ist. Huh?
Ja, absolut.
Zur Besinnung zu kommen, eine Krise, um einfach zu gucken, okay, was kann ich anders machen, wie kann ich es besser machen, wo könnte mein Weg hingehen? Ja? Wieso hast du 10 Jahre gewartet, bis du zur SEK gegangen bist, zur Ausbildung? Dauert das so lange oder kann man das schneller machen?
Ja, also man braucht auf jeden Fall 5 Jahre alleine schon eine Dienstzeit, bis man da hinkommen kann. Mhm. Dann war es so, bin ja direkt nach der Realschule zur Polizei, das heißt, ich musste parallel noch die Fachhochschulreife nachholen. Das habe ich dann nebenher noch gemacht. Und dann war es eben so, dass ich aufgrund von der Krankheit dann sich das nochmal um ein Jahr verschoben hat und letztendlich hat sich das dann dadurch alles verzögert. Und 2016 habe ich dann die Ausbildungsgruppe angefangen im SEK.
Okay, war das nicht komisch, Tschüss zu sagen zu seinem Traum?
Auf jeden Fall. Das hat mich auch Monate, hat mich das gekostet und wo ich wirklich immer tief in mich reingegangen bin, was sind so die Pros und wo sind die Kontras und mache ich es nicht doch erst nochmal ein paar Jahre und sage danach erst, dass ich sagen kann, okay, ich habe es wenigstens mitgemacht und habe es ein paar Jahre gemacht und dann bin ich aber für mich zu der Erkenntnis gekommen, das wäre alles nur Halbgas und man kann kein Halbgas SEK machen, wenn ich schon entschieden habe, dass ich auf jeden Fall gehen werde. Und ja, vor allem für solche Situationen, wo man dort gefordert ist. Und für mich war klar, ich möchte keine Deckel drauf bekommen haben. Und das SEK war für mich so der schönste oder wäre der schönste Part gewesen innerhalb der Polizei, aber wäre trotzdem halt Beamtentum gewesen. Das heißt, der Deckel wäre trotzdem drauf gewesen. Und das habe ich für mich erkannt. Und ich will frei sein und will selber für mein Leben und für meinen Erfolg verantwortlich sein und nicht von irgendwelchen Dienstherren oder von irgendwelchen Politikern. Das habe ich einfach erkannt und deswegen hat dieses System Polizei und Thema und System Beamtentum nicht mehr zu mir gepasst.
Mhm. Was meinst du mit dem Deckel drauf?
Ja, bei der Polizei ist es so, man sagt zwar immer, dass man leistungsorientiert beurteilt wird und damit quasi seine Karriere auch beeinflussen kann. Dem ist aber schlichtweg nicht so, auch wenn ich jetzt da wahrscheinlich bei vielen Vorgesetzten, die aber keine Podcasts hören in der Regel, auf wildes Veto jetzt stoßen würde und sagen, nein, das ist so nicht. Doch, das ist so. Das heißt, es spielt keine Rolle, was für eine Leistung ich bringe. Und ich bin ein leistungsorientierter Mensch und ich mag Leistung, aber ich mag es auch, wenn die gewürdigt wird. Und das habe ich halt bei der Polizei ganz selten erlebt, wenn ich es überhaupt erlebt habe. Ich habe die Meisterschaften, Landesmeisterschaften und so bei der Polizei gewonnen. Ich habe das auch aufgebaut. Ich bin bei der Deutschen Meisterschaften mitgefahren, auch als Trainer. Ich habe mein gesamtes Wissen, was ich auch im Kampfsport habe, auch in die Polizei mit einfließen lassen. Aber die haben es nicht mal geschafft bekommen, dass ich einen Lehrgang bekomme, dass ich das ausbilden darf. Das heißt, es ist alles immer so unter der Hand gelaufen. Und dann wollte ich in die Aus- und Fortbildung innerhalb der Polizei, um Schülern oder Einsatzkräften Kampfsport beizubringen und die dann dementsprechend vorzubereiten. Und selbst da ging nichts, weil es dann heißt, bei der Polizei, man braucht die Lehrgänge. Die Lehrgänge hatten jetzt gerade keine Stellen frei. Okay. Und es dürfen nur Ältere, ja, weil da wird's, bei der Polizei ist es viel mit wie die Arbeitszeiten, ja. Also junge Beamte, die sollen nachts arbeiten, Wochenends arbeiten, Schicht arbeiten. Mhm. Und die Familien haben oder schon ein bisschen älter sind und eben körperlich nicht mehr Schicht arbeiten können, denen sind dann solche Ausbildungsstellen vorbehalten, damit die eben bessere Arbeitszeiten haben. Und dann kann es eben auch vorkommen, dass jemand, der 40 Jahre alt ist, noch nie Kampfsport gemacht hat, dass der dann eben 2 Wochen eine Fortbildung macht und dann eben diese Ausbildungsposition bekommt. Und also dieses System, dem wollte ich einfach Tschüss sagen und deswegen habe ich mich da dagegen entschieden und die freie Wirtschaft, das ist genau meins, weil ich bin für mich verantwortlich und das liebe ich, diese Freiheit, ja, so wie ein Kämpfer auch, ja, wenn der in den Käfig geht, da zählt niemand anderes außer ich und meine Fähigkeiten. Ja.
Wow, sehr, 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 sehr geil. Was haben dann deine Eltern gesagt, wo du gesagt hast, adios?
Also, ich sag's mal so.
Gehen wir mal davon aus, deine Mutter hört das nicht mit deinem Vater.
Hm? Viel mitzureden hatten sie ja nicht. Ich habe denen das quasi schon gesagt, wo es für mich schon entschieden war. Aber ich wurde so erzogen und auch ich bin meinen Eltern unheimlich dankbar. Und meine Mutter hat quasi das ja live mitverfolgt, immer welche Schwierigkeiten ich mit der Polizei hatte und welche Steine mir in den Weg gelegt wurden. Ich habe die ja da immer auf dem Laufenden gehalten. Mhm. Und einen Moment, den hatte ich, da habe ich ihr gesagt, ja, jetzt haben sie mir noch das verboten. Und also die haben mir zum Beispiel die Kampfsportschule auch verbieten wollen. Und die haben mir dann auch die Arbeitszeitreduzierung abgelehnt und so. Und dann hat sogar einmal meine Mutter mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und hat gesagt, ja, dann wollen sie es wohl nicht anders. Und die hat mir quasi so oder so schon, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, ihren Segen gegeben. Und meinem Vater habe ich quasi Bescheid gegeben, habe gesagt, dass ich kündigen werde. Und dann hat er gesagt, ja, du wirst schon wissen, was du tust. Wow. Also ich habe da von meinen Eltern größte Rückendeckung. Die bauen mir schon seit eh und je. Meine Mama hat auch mal zu mir gesagt, als ich eben so jung schon klettern und bergsteigen war, hat sie zu mir gesagt, Daniel, ich vertraue dir, dass du dein Leben nicht leichtsinnig riskierst, aber erzähl mir nichts davon, weil ich könnte dann sonst nicht mehr schlafen. Aber meine Mutter hat da größtes Urvertrauen, ja, in mich und sind gehabt schon seit von klein auf. Ja.
Wow. Ich finde das wunderschönes Learning hier für alle, die jetzt zuhören, die Eltern sind, hört diese Passage einfach nochmal an, was Daniel hier gerade erzählt hat. Ich finde das hammermäßig geil, ja. Eltern zu haben, die ein Urvertrauen haben, einfach zu ihren Kindern und die natürlich die Kinder entsprechend stärken. Dann hast du ja wirklich Ausnahmeeltern gehabt, ja.
Ja, absolut.
Sehr, sehr geil. Hast du ihnen schon mal Danke gesagt?
Sehr oft, ja.
Oh, das ist gut. Weil manchmal sehen wir die Dinge einfach als selbstverständlich an. Ich finde das sehr, 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 sehr geil, ja. Klasse. Also, dann, wann hast du angefangen mit Kampfsport,
Daniel? Ich habe 2008, als ich bin zur Polizei gegangen. Ich war als Kind, ja, muss ein bisschen früher anfangen, als Kind war ich mal 3 Jahre im Karate. Ich weiß davon aber nicht mehr so viel. Und ich fand es dann irgendwann auch langweilig, weil das nur am Stück immer 1 bis 10 und dann Kiai und dann wieder Schlag 1 bis 10, wieder Kiai. Und das war so, ja, so einfach aneinanderfolge. Es war dann irgendwann so langweilig. Ich wollte kämpfen und ja, und dann bin ich zum Klettern gekommen und das war dann meins. Und bei der Polizei habe ich gemerkt, da bin ich wieder mit dem Kämpfen in Berührung gekommen und habe sofort wieder gemerkt, das hat mir lange gefehlt, so das oder so das verlorene Kind, so was ich quasi wiederentdeckt habe in mir. Und habe dann mit Selbstverteidigung angefangen, weil ich eben für die Straße innerhalb der Polizei, Polizeidienst eben vorbereitet sein wollte. Und habe dann mit Wing Chun angefangen und bin dann eben nach Bruchsal versetzt worden, wegen dem Beruf nach der Ausbildung und wollte dort eben weiter Wing Chun machen. Und dort war ich wieder in der Schule, wo wieder nur Wert auf Theorie gelegt wurde. Und ich habe eine Stunde trainiert und habe keinen Tropfen Schweiß verloren und das war nicht meins. Ich wollte kämpfen lernen. Und dann war es so, dass ein Freund von mir, ein Kollege, gesagt hat, es gibt einen MMA-Anfängerkurs. Ich brauche keinerlei Vorerfahrung. Vorher war MMA immer so utopisch, ja, weil das alle Kampfsportarten miteinander verbindet. Und für mich war es einfach utopisch, dass ich das machen könnte. Geliebäugelt habe ich damit immer schon, weil ich diese Vielseitigkeit einfach schätze. Aber es war für mich nicht realistisch. Und dann kam dieser eine Anfängerkurs, wo es hieß, MMA-Anfängerkurs, ihr könnt einfach vorbeikommen. Dann bin ich hingekommen und von der ersten Stunde ab war ich infiziert vom Fight Fever, ja, okay. So wie jetzt auch mein Gym heißt. Ja, und ich war wirklich infiziert und habe das dann jede Stunde, jedes Training habe ich, jede Information, jedes Wissen, habe ich aufgesaugt und verinnerlicht.
Wow, sehr, sehr geil. Auch da ein wichtiges Learning, du musst infiziert sein für unsere Zuhörer, egal was du machst, du musst infiziert sein, nur dann hast du auch die Chance, ja? Ja. Wahnsinn. Okay, also da warst du noch bei der Polizei und dann hast du schon angefangen zu kämpfen, richtig?
Genau. Das ging dann ein halbes Jahr, wo ich dann Kampfsport wirklich Vollgas trainiert habe und dann kam meine erste Herzmuskelentzündung, die ich vorher kurz erwähnt hatte,
ja.
War beim Bergsteigen. Auch eine Wahnsinnsgeschichte, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Wir waren auf 2 Viertausendern. Ich habe damals die Gruppe geleitet und da war es dann so, wir hatten gerade einen Abstieg, waren gerade auf dem Weg zur Hütte, hatten den 2. 4000er geschafft. Und als plötzlich dann in Schreie kam und einen Schlag gehört habe und plötzlich mein Bergkamerad im Seil hing, gestützt ist. Und ja, die Geschichte ging ein bisschen länger. Ich kürze ein bisschen ab. Es war dann so, wir mussten dann Bergrettung rufen und der wurde dann ausgeflogen. Und wir haben die Tour abgebrochen und ich bin dann heimgefahren. Und daheim hatte ich wie so eine Art Schwächeanfall, habe das zunächst auf die Anstrengungen und Strapazen von der Bergung und so geschoben. Aber als ich gemerkt habe, dass ich so Schmerzen und so einen Druck auf dem Herzen hatte, und mir dann alle Gelenke plötzlich wehgetan haben und meine großen Zehen eingeschlafen sind, obwohl ich ganz normal im Bett lag, war natürlich Alarmbereitschaft und habe dann einen Notarzt angerufen, der mich dann auch abgeholt hat. Und dann hatte ich eben meine erste Herzmuskelentzündung. Und als ich dann dem Arzt erzählt habe, wo ich herkomme, ich hatte mein Bergoutfit noch an, ja, hat er dann eben gemeint, dass ich tierisches Glück hatte, dass mein Freund abgestürzt ist und mir deshalb die Tour abgebrochen haben, weil es waren eigentlich nochmal 2.000-4.000er geplant. Wir haben 3 Stunden auf den Heli gewartet. Das heißt, wäre mir da oben irgendwas mit dem Herzen passiert, wäre das halt erledigt gewesen. Und somit auch hier wieder dieses Learning, ja. Wer weiß, wofür es gut ist. Ja.
Wie kommt man denn zu einer Herzmuskelentzündung?
Die Ärzte konnten es sich nicht erklären. Also ich mittlerweile ticke ich so, dass ich sage, ja, das war mein Schutzengel einfach. Ich hab wirklich 3 verschiedene Profi-Kardiologen da drüber schauen lassen, unabhängig voneinander. Ich habe keinem erzählt, dass jemand anders auch drüber schaut. Und die haben alle unabhängig gesagt, mit dem Herzen ist nichts. Also ich habe ein Sportlerherz, das ist ziemlich groß. Und auch mein Herzmuskel, ja, und die haben halt gesagt, es war zweimal, ja, wir wissen ja, gibt keinen Zufall, aber sie haben halt gesagt, es war zweimal Zufall. Und warum ich die Geschichte gerade so erzähle, war dann eben, ich war ein halbes Jahr im Kampfsport, wurde voll infiziert, ja, hatte richtig Bock, und dann kam die Herzmuskelentzündung und ich wurde nach einem halben Jahr wieder ausgebremst und dann hieß es ein halbes Jahr Pause. Und dann habe ich dort wieder gesagt, wo wer weiß, wofür es gut ist, und habe Bücher über Kampfsport gelesen und habe mir tagtäglich Videos auf YouTube angeguckt. Ja, es ist so cool, in was für einer Zeit wir leben, wie viel Informationen da draußen frei zur Verfügung stehen. Ja. Und habe einfach geschrieben, warum will ich kämpfen? Was gibt mir das Kämpfen? Wie wird mein Trainingsplan ausschauen, wenn ich wieder loslegen darf? Ich habe alles ins Detail geplant. Und dann, als ich wieder Gas geben durfte, habe ich das langsam aufgebaut, weil ich wollte das alles mit Hand und Fuß, logischerweise, mein Herz, Motor für alles, das habe ich auch gemerkt, ja, die Wertschätzung vom Herzen, wie viel das leistet, es geht gar nichts ohne das Herz. Und dann war es eben so, dass 2013, das Jahr nach der Herzmuskelentzündung, habe ich richtig Gas gegeben und nach einem Jahr habe ich dann meinen ersten MMA-Kampf gemacht und in diesem Jahr dann auch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und ich bin davon überzeugt, dass ohne die Herzmuskelentzündung und ohne dieses intensive Befassen damit, hätte ich diese Karriere so definitiv nicht gemacht.
Wow, sehr geil. Und dann wollten dir die Sheriffs das Ganze verbieten, ne?
Genau, auch das Kämpfen verbieten. Haben sie auch. 2 Jahre lang dürfte ich nicht kämpfen.
Und hast dich dran gehalten?
Ja, das SEK war mein oberstes Ziel und die haben gesagt, es geht nicht. Ja. Und dann habe ich...
Nach dem Motto, ein Polizist prügelt sich nicht.
Genau, ja, das war die größte Befürchtung, dass es heißt, SEK-Beamter prügelt sich im Käfig und das war nicht gewünscht. Das war natürlich schon sehr einschneidend für mich, weil Kämpfen zu meinem Leben wurde.
Wow.
Und auch die Einstellung zum Kämpfen. Für mich ist Kämpfen ja was ganz Besonderes, was viele ja mit negativ, ja, dass ich gegen irgendjemand kämpfen würde, aber... Ich verspüre nie Hass oder Wut oder so gegen meinen Gegner, sondern mein Gegner ist einfach quasi das Hindernis, auf was ich mich eingelassen habe, die Herausforderung, wo mir da im Weg steht. Und er sieht die Sache genauso. Und das ist für mich quasi einfach die Form des Wettkampfes auf höchstem Niveau. Und das war eben so meins. Und das habe ich aber dann halt kurzfristig aufgegeben gehabt, weil ich ein höheres Ziel hatte mit dem SEK. Jetzt aber, da das ja wieder erledigt ist, habe ich wieder das Kämpfen für mich entdeckt und bin jetzt gerade auch in der Vorbereitung und ich habe jetzt einen Titelkampf am 18.05.
Ja, und dann hast du ja noch einen weiteren Kampf, ja? Du bereitest dich ja auch vor.
Ja, also Kämpfen ist ja so für mich auch ein Sinnbild geworden für alles, wo ich mich auf eine Challenge vorbereite. Ja? Ich habe es ja gesagt, so Kämpfen ist für mich die größte Form von Herausforderungen meistern.
Ja.
Dank dir habe ich eine ganz große Chance, nämlich die Bühne. Und auch die Bühne ist ja Form von Kampf. Für mich ist Kämpfen positiv. Was braucht man zum Kämpfen, wenn man in den Ring geht? Man braucht absolute Siegeswillen. Und wenn ich den nicht habe, dann brauche ich erst gar nicht in den Ring gehen. Ich brauche einen klaren Kopf, klarer Fokus, wenn ich noch überlege, was ich morgen noch alles zu erledigen habe, wird es nicht funktionieren. Klarer Fokus. Ich brauche ein klares Motiv, klares Warum. Ich brauche ein starkes Team hinter mir und ich brauche das Tun. Ja, also ich muss mich auch vorbereiten, weil von nur Siegeswillen geht kein Mensch K.O. Und der Gegner schlägt auch zurück. Und so kann man das auf alles übertragen. Also jetzt zum Beispiel auf meine neue Challenge, die du angesprochen hast, meine Speaker-Karriere auf der Speaker-Cruise.
Ja.
Am 31.03., 1.04. von Köln ab, wo ich die ganz große Ehre habe, auch auf der Bühne zu stehen und eine Rede zu halten. Und gerade auch über mein Herzensthema, übers Kämpfen. Und auch da ist es wieder alles 1:1, ja. Also ich will auch den Award gewinnen, ja, den es auf diesem Schiff gibt. Ich habe einen klaren Fokus da drauf. Ich habe ein klares Warum und ich habe ein Team, ja, wo du einen großen Teil dazu beiträgst. Deswegen bin ich dir auch sehr, sehr dankbar. Und ich tue, ja. Das heißt, ich übe meine Rede, ich bereite meine Rede vor, ich gehe auf ein Speaker-Training zu dir. Und ja, und somit ist genau das Gleiche, was ich gerade übers Kämpfen erzählt habe, auf einmal fürs Speaken und dann für meine Firma, ja, ist es wieder, es ist immer das Gleiche. Das ist, deswegen kann man so viel lernen von der Einstellung von dem Kämpfer fürs eigene Business oder fürs Privatleben.
Ja, sehr, 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 sehr geil. Ja, wir haben jetzt schon zwei Trainings gehabt, Speaker-Training, einmal in Frankfurt, einmal in St. Moritz, sehen wir uns ja wieder in St. Moritz. Finale. Und ich habe natürlich eines festgestellt, du bist sehr, sehr hart im Nehmen. Ja, das fand ich ganz, ganz fantastisch. Also ich als Trainer mag das natürlich, wenn jemand ein geiler Sparringpartner ist, ja, und das aushält. Und alleine dadurch, dass du dafür Sprünge gemacht hast, Entwicklungssprünge, das ist natürlich absolut irrsinnig cool, sensationell. Ja, für alle, die jetzt zuhören, wenn du auch die Bühne möchtest, melde dich einfach. Und wir machen einmal im Jahr Speaker-Ausbildung und es gibt auch eine dritte Speaker-Cruise, wo du so auch die Möglichkeit hast, dabei zu sein. Was bedeutet das für dich, auf der Speaker-Cruise dabei zu sein als Speaker? Also, das ist deine erste Bühne, oder?
Ja, ja, unheimlich viel. Für mich, ich wurde jetzt auch oft gefragt, so, ja, Daniel, willst du jetzt Speaker werden oder so? Für mich ist Speaking einfach eine unheimlich wichtige Fähigkeit, die einfach dazugehört. Egal was, egal wo ich Leute erreichen, begeistern möchte, muss ich reden können. Und ob das jetzt als Trainer, als Coach oder als Führungskraft ist, ich sehe das einfach als wie lesen. Ja,
genau. Ja, absolut.
Egal wo. Und mein Ziel ist es gar nicht, jetzt die großen Bühnen der Welt zu rocken. Ja, dass ich sage, ich mache Speaking als Hauptjob. Für mich ist es einfach eine Fähigkeit, die ich beherrschen möchte, wie ja Englisch. Einfach so, was, wo ich sage, brauche ich heutzutage und ich will das auch haben und ich habe eine ganz große Motivation dafür, weil ich auch eine Botschaft habe und die ja auch erzählen möchte. Und ich möchte die nicht einfach nur runterrattern, so wie du das immer schön sagst, PowerPoint-Präsentation und betreutes Lesen, sondern ich will die Leute begeistern. Ja. Und wie begeistere ich die Leute, indem ich weiß, wie das funktioniert? Das ist auch Speaking ist ein Handwerk. Das muss man einfach gewisse Dinge darf man lernen. Und ich freue mich tierisch, die Sachen lernen zu können und gleichzeitig eben auch anwenden zu dürfen. Ja, das ist ja nämlich immer so ein Thema. Ich habe erzählt, viele Infos gibt's heutzutage im Internet. Ich kann alle Infos über Speaking und so, kann man sich ja auch im Internet rausziehen. Aber es ist einfach komplett was anderes, wenn ich weiß, wofür, für welche Bühne ich das mache.
Ja.
Und deswegen finde ich dieses Konzept der Speaker Cruise so genial, dass ich sage, okay, ich bewerbe mich. Das heißt, ich habe schon mal den ersten Schritt, dass ich mir Gedanken machen muss, was will ich denn überhaupt erzählen.
Genau.
Ja, auch die Wertschätzung, dass ich weiß, okay, nicht jeder wird genommen, sondern ich muss was liefern. Dann weiß ich, okay, es gibt noch eine Ausbildung. Ich mache die Ausbildung durch und die Ausbildung war schon extrem geil, ja, weil ich für mich so viel klarer wurde von meiner Positionierung und was habe ich überhaupt zu erzählen.
Ja.
Ja. Boah, so gar nicht, ja. Und deswegen hat mir das extrem viel gebracht und dann eben auch noch wirklich dieses Ziel, eben auf der Speaker Cruise zu sein und dann auch mit Kameras und dann noch mit Fernsehen und ich visualisiere ja gerne und ich habe mir das ja alles auch schon ausgemalt, was sich daraus alles noch so ergeben wird und da geht mir das Herz auf, ja, wenn ich weiß, was da noch alles auf mich zukommen wird.
Sehr geil.
Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit dem ersten Teil dieses wundervollen Interviews. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 €. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownotes. Abonniere den Erfolgsnewsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.